diese Predigt hat den Titel Der Königsweg. Wer von uns hat sich denn noch nie gefragt, warum leiden die Gläubigen? Wozu dienen die vielen, langen, schier erdrückenden Bedrängnisse der Gotteskinder auf ihrem Weg? Und durch welche Tiefen führt dieser Weg? Um wen geht es denn dabei? Und da steht im 2. Korintherbrief im 4. Kapitel, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte, und da steht leibeigene Sklaven im Grundtext, um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir. Und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Soweit der Text. Die früheren Christen haben ihn den Königsweg genannt, so wie der Apostel Paulus die Pfadbeschreibung und die Begleitumstände hier darlegt im Heiligen Geist. Und dazu schreibt allerdings bereits vor mehr als 160 Jahren Johannes Gosner ein Klagewort, das heute noch aktueller ist als zu seiner Zeit. Dieser königliche Weg, schreibt er, ist jetzt so wenig beliebt und betreten, dass er kaum mehr erkennbar und zu finden ist. Nur wenige sind ihrer, die ihn finden. Man wählt sich lieber den breiten, unköniglichen Weg, auf dem viele wandeln. Bereits im ersten Brief an die Korinther zeigt Paulus eine unerwartete Vorgehensweise Gottes für unser menschliches Empfinden, indem er über sein empfangenes Amt schreibt, denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Unser eins ist ja meist der Meinung, ein Apostel, das sei das Höchste, zu dem ein Mensch hier auf Erden von Gott hatte berufen werden können. So ist man dann aber umso mehr verwundert, Worte zu vernehmen, die nicht nur von Schiffbruch, von Schlägen, Steinigung und immer wieder von Verfolgung und Gefängnis künden, sondern auch von Krankheit, von Verzweiflung, von Todesnot, von Tränen und Betrübnis, von einem Pfahl im Fleisch, von Einsamkeit und Verlassensein. Apostel, Gesandte Gottes, jedem ernsthaft gläubigen Bibelkundigen ist es zumindest theoretisch sonnenklar, dass im Leib Christi keinerlei Hierarchie existiert, wohl aber ein Haupt, Christus. Und dennoch findet ein Christ sich oft und gerne einen begabten Menschen, einen beliebten, angesehenen Bruder, einen Redner etwa oder einen Autor, und den hebt er dann hoch für sich und für andere. Und zu dem schauen wir dann leider auf. Ein Tun, das uns aber die klare Sicht auf das Haupt verstellt. Und nicht nur in diesem Punkt sind wir verdreht und untüchtig für das Reich Gottes von Natur aus, aber eben gerade hier ist unsere Verkehrtheit ganz offensichtlich und nachteilig. Würden wir nämlich unsere Sicht auf das Haupt konzentrieren, dann könnten wir endlich dauerhaft erkennen, dass wir nicht auf menschlichen Höhen, sondern alle miteinander unter dem Kreuz des Allerverachtetsten zusammengeführt worden sind. Dann würden wir auch inne werden, dass wir geistliche Waffen erhalten haben und nicht fleischliche. Aber wozu geistliche Waffen? Was und wen sollen wir damit bekämpfen? Unser menschliches Streben und alles Hohe in uns sollen wir damit zerstören. Alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und alles Denken, haben wir gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Und da gehören die Überlegungen dazu, die Gott beiseite rücken und den Blick auf etwas anderes richten. Egal in welcher Situation, aus welchem Grund, wegen welchem Leid, wegen welcher Sorge, Gedanken und Überlegungen, die nach einer anderen Hilfe suchen. Alles, was die Erkenntnis Gottes verdeckt, verschiebt und verhindert, ist das Kampfgebiet dieser unserer geistlichen Waffen. Dazu dienen sie. Und diese Sache, dieser Einsatz ist sehr ernst, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott, steht in Lukas 16, 15. Und deshalb setzt die väterliche, die himmlische Unterstützung hier ganz vehement an, durch schwere Lebensumstände, durch Bedrängnisse. Es geht dabei nicht um uns, es geht um Gottes Ziel und es geht um euch, deren leibeigene Knechte wir sind. So steht es wortwörtlich in 2. Korinther 4. Haben wir das auch recht bedacht? Mein Lieber, das wirft ein Licht auf den Dienst und die Stellung, vor allem meines Ältesten, leibeigener Knecht der anderen. Das ist Christi Leib. Das ist Gottes Reich. Und deshalb schreibt Paulus durch den Heiligen Geist seine Erfahrung für uns so auf: Ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Und dann führt er diesen Satz auch noch zu Ende. Wir sind ein Schauspiel geworden, der Welt und den Engeln und den Menschen. Eine recht bemerkenswerte Zusammenstellung für Gottes Schauspiel. Drei Gruppen, Welt, Engel, Menschen. Dieses System, das zur Schau stellen, diesen Anschauungsunterricht Gottes und das dazugehörige Publikum, finden wir ja bereits im Alten Testament, am intensivsten wohl im Buch Hiob, aber auch in den Psalmen und bei genauer Betrachtung in jeder Lebensbeschreibung eines Gläubigen in der Schrift, sowohl bei Mose, wie auch bei Daniel, bei Josef, bei Jeremia und vielen anderen. Die Varianten sind verschieden, die Handschrift und die Regie ist dieselbe. Liegt es tatsächlich in Gottes Absicht, hier etwas zu beweisen? Gott hätte ja unsere Errettung auch automatisch durchführen können, ohne dass der Mensch sie persönlich annehmen müsste. Er hätte auch die Schlange schon vor ihrem Auftreten zermalmen können. Er hätte die Welt als System verhindern können. Er hätte die gefallenen Engel längst alle im Tartarus verwahren können oder auch alles vernichten und völlig neu beginnen. Aber er hat es nicht getan. Er lässt uns dagegen einen tiefen Einblick in sein Vorhaben und Wesen tun, das wir von uns aus nie hätten ergründen können. Wir alle kennen diese eine besondere Stelle, wo er den Vorhang hebt und uns zweimal hinter die Kulissen blicken lässt. Wo steht: Der Herr sprach zu Satan: Hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und dann spricht er gezielt weiter, vor dem Engelpublikum im Thronsaal, und er lässt es für uns Menschen aufschreiben, und damit geht ein Schauspiel Gottes los, das seinesgleichen nicht hat, so wie er auch die Person Hiobs allen vorstellt. Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Im zweiten Aufzug behält Gott dann exakt diesen Wortlaut bei, fügt aber gezielt hinzu, und er, nämlich Hiob, hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du, Satan, mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Hiob, das Schauspiel Gottes vor der Welt, die seine Person heute noch als Bild für einen Pechvogel hernimmt, die jede Hiobsbotschaft fürchtet vor den Engeln, wie man hier deutlich mitverfolgen kann, und vor den Menschen, vor Hiobs Freunden, die alle zu Schanden werden in ihren Überlegungen und Ratschlägen, scheitern sie am Ratschluss Gottes. Sie alle, mit Ausnahme des leidenden Menschen Gottes, Hiob. Am Ende aber steht der gewaltige Unterschied zwischen dem Hilflosen, dem Niedrigen, dem Zerschlagenen, der aber in Gottes Hand geborgen ist, und aufblickt zu ihm und den in sich selbst klugen und religiös ruhmredigen. Nicht der Verkläger der Brüder war es dort im Thronsaal, der Durcheinanderwerfer, der Widersacher, der die Initiative ergriffen hatte. Der hätte das wahrscheinlich sogar gerne verhindert, weil er wissen musste, dass er von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Nein, Gott hatte damit begonnen. Da aber, wo Gott beginnt einzusteigen, wo er sein Anliegen vorbringt, da muss selbst dem Hochmütigsten klar werden, dass er selber von vornherein der Verlierer ist. Man hört es auch direkt heraus an des Satans Aussagen: Hast du ihn doch beschützt, umhegt, bewahrt und gesegnet? Und dann allerdings folgt unweigerlich das Böse, das Wilde um sich schlagen und zerstören, das dem Gegner Gottes eigen und so typisch ist. Die zweite Runde läutet Gott wieder damit ein, dass er das Gespräch und die Aufmerksamkeit und anschließend das Schauspiel gezielt auf jenen Boden zieht, wo er den Bösen in seiner Bosheit erhascht. Es ist die Erde, es ist die Welt, es ist der Eigenwille des Widersachers, das Losgelöstsein von Gott, das ihn gottlos auf der Erde herumziehen lässt. Und damit ist er klassifiziert. Und so kann er nicht mehr aus und muss sich da einfinden, wo er durch Gottes Nachfrage festgenagelt wurde, und muss weiter böse Miene zum guten Spiel machen. Da steht, da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Es war und ist Gottes Anliegen, dieses Schauspiel vor Welt, Engeln und Menschen. Immer noch steht es als Denkmal seiner Beweisführung vor uns. Bis heute finden wir in der Mitte des christlichen Bibelkanons das erste Buch der Weisheit, dieses Buch Hiob. Es ist ein ganz wertvolles Juwel, weil es uns nicht nur das Herz Gottes ein Stück weit offenbart, sondern darüber hinaus auch viele spezielle Kenntnisse vermittelt, die wir nirgends sonst finden. Aber bleiben wir beim Thema. Hiob ist schließlich nicht das höchste und ergreifendste Anschauungsobjekt, das Gott der Welt, den Engeln und den Menschen zeigt. Denn als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn und vollendete ihn durch Leiden auf dem Königsweg. Nicht, dass der Sohn nicht bereits seit Ewigkeiten vollkommen gewesen wäre, aber als Sohn Gottes, als die Ausstrahlung der Herrlichkeit und der Ausdruck des Wesens Gottes, hätte er ja nicht leiden müssen und nicht leiden können dort in der Lichtherrlichkeit beim Vater. In eben dieser Herrlichkeit konnte er auch nicht versucht werden. So aber konnte er nicht unser Führer und unser Bruder werden. Erst als er auf die Erde kam und uns ähnlich wurde, von gleicher Art, Homoios steht hier, das heißt gleich in vielem. Christus war vollkommener Mensch, aber ohne die menschliche Sündennatur, Erst da konnte er durch die Versuchungen und Leiden gehen. David darf das herrliche Ja-Wort des Sohnes Gottes prophezeien im Psalm 40, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Der Weg des Herrn Jesus, der Weg des Königs der Könige, ging durch Leiden zur Herrlichkeit. Und davon haben schon die Propheten Zeugnis gegeben, durch den Geist, der in ihnen war, und sie suchten darüber nachzuforschen, so schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Er hat um unsertwillen im Fleisch gelitten, schreibt auch Petrus im Kapitel 3 dieses Briefes. Und wie wir in seinem Evangelium sehen dürfen, nennt er die Jünger nach seinem vollendeten Leiden Brüder. Es ist der Brief an die Hebräer, der die Wichtigkeit dieser Heilstatsachen erneut betont, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das wäre uns doch niemals in den Sinn gekommen, dass Gott es angemessen fand, den durch Leiden vollkommen zu machen, der viele als Söhne zur Herrlichkeit führt. Das heißt, er machte ihn dadurch definitiv zu unserem Führer zur Herrlichkeit. In der Ferne vom Vater auf seinem einsamen, unverstandenen, schweren Lebensweg, der seinen schmerzvollen Abschluss noch dazu im Erleiden des stellvertretenden schrecklichen Todes für uns fand, machte er Bahn, unser Durchbrecher. Denn so wie der Herzog unserer Seligkeit erst durch Leiden vollkommen gemacht ist, so werden auch wir, die Söhne, die er zur Herrlichkeit gebracht hat, ebenfalls durch Leiden himmelangeführt. So steht es in Hebräer 2,10. Und in Markus 10 steht, Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Jesus selbst, er hätte die Macht gehabt, auszusteigen, sich selbst zu retten, auch am Kreuz. Beachten wir das ganz genau im Hinblick darauf, wen und was Gott der Welt, den Engeln und den Menschen zeigt. Jesus hätte einfach durch seine Peiniger hindurch und weggehen können, wie damals in Nazareth, als man in den Berg hinabstürzen wollte. Jesus hatte jederzeit die Vollmacht, sich selbst zu retten. Er hätte vom Kreuz steigen können. Nicht wie in typischer Weise ringsum geschrien wurde. Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Na, sehr wohl hätte er sich selbst retten können, er hatte die Macht. Aber er hatte nicht die sittliche Vollmacht, er hatte nicht die Machtbefugnis des Vaters dazu, Denn wie hätte er sonst durch Leiden vollkommen gemacht werden können? Und wie hätte er uns sonst erretten können? Und hier sehen wir einmal mehr, hinunter, hinab geht Christi Weg. Und in ihm gleichzeitig der unsere, in die Niedrigkeit, in die Tiefe geht es. Gott will dein Herz. Und Gott will das Herz seines Kindes zeigen, wie es an ihm hängt, wie es immer noch an ihm hängt, auch ohne jegliche erkennbare Wohltat, trotz aller Bedrängnisse hier unter den Menschen, trotz aller Anfechtung, trotz scheinbarer Gottverlassenheit. Wie bin ich so elend, rief Jesaja aus im Kapitel 24. Aber war es nicht gerade die treibende Frage des gefallenen Engelfürsten, als dieser sprach, ha, was gilt's? Taste alles an, was Hiob hat. Was gilt's? Wird er dir nicht ins Angesicht absagen? Hiob verlor dabei alles, woran er einst sichtlich Gefallen gehabt hatte, worin er Gottes Segen gesehen hatte, wofür er zu Recht in Gottes fürchtigen Wesen und Verhalten dankbar gewesen war. Kennen wir das nicht auch? Wie manch einer hat sein Glaubensleben hoffnungsvoll im Segen beginnen dürfen, dass der bitterste Tropfen später einmal zur stärksten Segnung werden wird, das erkannten wir damals alle nicht. In der zweiten Runde setzt der Widersacher auf die Karte Gesundheit. Nun ging es an den Rest, ans Eingemachte. Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben, aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Sicher? Sicher? Das ist ein teuflisches und unberechtigtes Vorurteil, wie wir es auch von Menschen kennen, denn sicher kam es nämlich mit Gottes Hilfe nicht so weit. Auch die Aussage, sage Gott ab, gehört hier dazu. Gib's doch auf. Was ist denn überhaupt der Wert dessen, das wir meinen zu haben? Für Hiob war alles kaputt. Die Ehre war dahin, das gläubige Ansehen war dahin, die Gesundheit war dahin. Ja, und doch, es war das alles der Schaden des Hiob nicht, vom Ende her gesehen. Unser Herz und unsere ewige Stellung ist Gott wichtiger als unser irdisches Dasein. Auf dem Königsweg zum Schauspiel geworden, wie Paulus es nennt, damit setzt Gott seine Kinder sich selbst zum Wohlgeruch des Christus. Bei denen, die gerettet werden, sind wir ein Geruch des Lebens zum Leben. Je mehr wir standhaft leiden im Glauben, umso mehr bestärken wir ja die Brüder. Und bei denen, die verloren gehen, sind wir ein Geruch des Todes, um diese zu warnen und zu Christus zu ziehen. Das Wort fragt uns hierzu aber ganz gezielt, und wer ist hierzu tüchtig? Ohne jegliche Erklärung an Hiob geht seine Zurschaustellung über die Bühne der Welt und der Transzendenz. Zu Gottes Zeitpunkt aber kommt mit Sicherheit die erhoffte Zukunft für ihn. In Offenbarung 21 steht, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, gar keiner. Ja, mehr noch als erwartet. Es wurde und wird noch weitaus schöner als früher, denn jeder Tag in der Tiefe ist ein Juwel. Das erkennt man aber erst nachher. Dieselbe Vorgehensweise, allerdings noch größer, tiefer, herrlicher, finden wir in Christi Weg und Leiden und Vollendung. Denken wir nur an Gethsemane. Und sie gilt für alle seine Brüder und Schwestern, die ebenfalls der Welt, den Engeln und den Menschen von Gott als Schauspiel vorgeführt werden, in heilsamer Absicht, ob einst als Apostel, ob heute als Brüder. Es ist allemal Gottes Sache. Sie geht von ihm aus. Es ist seine Initiative, sein Wille und Wirken. Nicht das des Menschen, nicht das der Engel, nicht das der Welt. Ob viele dazu Mitleid heucheln oder Abscheu bekunden und Schuldzuweisung, ob sie darüber weinen oder lachen, ob sie dazu anfangs standhaft schweigen wie Hiobs Freunde bis es sie schier zerreißt und sie herausfahren müssen mit ihrer Selbstweisheit? Sie sehen das Schauspiel Gottes an seinen Kindern. Sie verwundern sich und sie ziehen ihre Schlüsse und machen ihre Prognosen. An der Weisheit Gottes gehen sie damit allesamt vorbei. Christus aber kennt unsere Herzen und die Schmerzen und die Blindheit und die Hilflosigkeit. Er ging hier durch und hierin ist er vollendet worden. Er weiß, was er tut und was in den Seinen vorgeht, wenn sie schier verzweifeln. Er selber kennt die Problematik. Es ist ja über ihm gesagt in Jesaja 42, wer ist so blind, wenn nicht mein Knecht? Wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Und so auch bei Hiob. Wer außer Gott kannte seinen Weg und das Ziel? Wer konnte seine Leiden und ihren Zweck ermessen? Und ebenso bei Paulus, ebenso bei allen anderen. Und wie ergeht es uns? Wir alle mussten erst lernen zu erkennen, dass Gott einem zerbrochenen Herzen nahe ist und denen hilft, die zerschlagenen Geistes sind. Achten wir doch jetzt einmal besonders auf die Aussagen, die sich auf Gottes Absicht und sein Ziel beziehen und auf das jeweilige Publikum, das Stellung bezieht dazu. So war es ja nicht nur unterm Kreuz, sondern auch bei Hiobs Freunden. So war es auch auf der Insel Malta, wo Paulus von der Schlange gebissen wurde. Hören wir, was die Bibel dazu sagt, einen der zentralsten Texte, was unser Thema betrifft. Jesaja 53, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Soweit der Jesaja-Text. Gottes Heil und Gottes Plan führt und gelingt genau über diesen Weg. Nicht durch hohe Erkenntnis, nicht durch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, nicht durch Souveränität. Er tat seinen Mund nicht auf, er stieg nicht herab vom Kreuz. Was wäre uns das für eine Versuchung gewesen, herunterzusteigen, weil alles so voller Unrecht war, der Sündlose am Kreuz geblieben. Was wären wir versucht gewesen zu einer Klärung der Situation? Bis heute wird daran herumgedoktert. Manchmal konnte man da und dort lesen, woran Jesus wirklich gestorben sei. Man sucht immer noch medizinische Begründungen, sucht immer noch ärztliche Diagnosen, posthum. Es ist die Welt als Publikum. Noch immer wird das Evangelium verdreht, indem man es in die von Gott verfluchte Höhe schraubt. Noch immer und immer mehr steigt dadurch das Selbstwertgefühl der Menschen, die sich Christen nennen. Den Königsweg aber scheuen sie. Heute hält die Welt und die Menschen und auch die meisten Christen mehr von sich selber denn je. So war es prophezeit und so ist es nun auch gekommen, denn die Menschen werden viel von sich halten geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, steht im 2. Timotheusbrief. Das ist das heutige Publikum zu Gottes aktuellem Schauspiel mit seinen heutigen Elenden. Was Gott der Welt, den Engeln und den Menschen und seiner Gemeinde damit die ganze Zeit aber überzeugt, ist der Weg in die Gegenrichtung. Es geht hinunter. Und wie erfrischend klingt erneut an dieser Stelle die Weisung: Ich bin der Weg, wie Jesus sagt. Die Person Jesu ist der Weg. Seine ausschließliche Abhängigkeit vom Vater ist typisches Wesen, ist Bestandteil dieses Weges, der er selber ist. Seine Erniedrigung, seine sich selbst Entäußerung, alles das ist in seiner Person als der Weg des Königs manifestiert. Nicht herausnehmbar, nicht kopierbar, nicht umgehbar. Und alles andere führt ja nur in die Irre. Wenn man fragt, was wurde denn aus den Brüdern, die einst mit auf dem Weg waren, die dann links oder rechts eine kleine Höhe gefunden hatten, zu der sie abgewichen sind. Und sie blieben meist auf der Höhe. Die Höhe, die Elite, das ist doch jeder Sekte das Wichtigste. Man sucht die Höhe, man will jemand sein, will nicht den untersten Weg gehen und ist somit zum Jünger des Widersachers geworden, hat dem, was gilt, Tribut gezollt und auch dem Vorurteil sicher. Was es gilt? Deine Seele gilt es zu verlieren, wenn du die Welt gewinnst, die Ehre, den Selbstwert. Was wurde denn aus vielen, die den rechten Weg gefunden hatten und ihn doch verließen bei der ersten Beleidigung, beim ersten Leid, bei der ersten Unsicherheit, die Gott ihnen doch deshalb widerfahren ließ, um sie auf den Weg nach unten zu bringen, auf den Königsweg, in die Niedrigkeit der Nachfolge, dessen Ziel Herrlichkeit verheißt. Es ist doch völlig klar, dass gerade hier ein unumstößlicher Zusammenhang besteht, wenn der Christus durch Leiden vollendet wurde, was Gott angemessen fand, und dass er dann seine Brüder genauso zur Herrlichkeit führt als Söhne Gottes. Da geht es nicht über die Höhen. Es ist der Weg unten durch. Du gingst, du Jesus, unser Herr, durch Leidenhimmel an, heißt es im Lied, und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Ja, sie haben es gewusst, die Alten. Das, was wurde aus dir, das steht jetzt im Raum. Und auch die nächsten 20, 50 Jahre, deine Stellung in der Unendlichkeit steht im Raum. Und wie tief hat unser Haupt Christus sich erniedrigt, welch unvorstellbare Leiden hat er auf sich genommen in jeder Hinsicht, um der Herzog unserer Seligkeit zu werden. Gerade in der Tiefe unseres leidvollsten Daseins und so als Führer zur Herrlichkeit. Hierin und dadurch sind wir als Brüder eure leibeigenen Knechte um Jesu Willen geworden. Das ist unser Dienstverständnis, das uns von Gott her geworden und verordnet ist. Da kommt unsere Handreichung her. Und wie viele sind tief im Herzen genesen, als sie endlich, endlich weggeschaut haben von sich selber, von ihren Depressionen, als sie schließlich die unterste Stellung einnahmen im Weinberg und im Leid. Søren Kierkegaard hat einmal einen für mich unvergesslichen Satz geprägt. Er sagte, wenn mir Macht gegeben wäre, ein einziges Wort oder einen einzigen Satz so auszurufen, dass er sich einprägen müsste und niemals vergessen würde, meine Wahl wäre getroffen. Ich habe das Wort. Ich würde sagen, unser Herr Jesus Christus war nichts. Gedenke dessen, o Christenheit. Wenn Christus das Haupt durch Leiden vollendet wurde, dann folgt daraus klar, dass wir als Glieder am Leib Christi auf dem Weg nicht ohne Leiden auskommen werden. Viele Bedrängnisse sind es, durch die wir in das Reich Gottes eingehen müssen, sagt uns Apostelgeschichte 14. Und es gehört hier dazu, dein schwaches Gedächtnis, dein Unvermögen, deine Behinderungen. Christus ist es, der in uns alles erfüllt, all unseren Mangel ausfüllt. Wir selber aber bleiben drunter und werden vor der Welt zu Schanden und auch vor wahren und vor falschen Brüdern. Natürlich ist es Unrecht, wenn wir als Übeltäter leiden aufgrund eigener Sünde, aber selbst in diesem Fall wird Gott den Fluch in neuen Segen umwandeln, wenn wir ernsthaft Buße tun. Wenn wir als Mitarbeiter Gottes zum Schauspiel werden, dann sollen wir unbeirrt im Glauben bleiben, in der absoluten Abhängigkeit von ihm. Unabhängig davon, in welcher Form sich unsere Leiden gestalten. Sie sind ja exakt auf uns zugeschnitten, einschließlich der Blindheit und Taubheit, die uns zufällt. Vertrauensvoll dürfen wir den Vater diesbezüglich befragen und um Weisheit bitten. Er gibt gerne und wirft nichts vor, steht in Jakobus 1. Es ist ja einzig Christus all unsere Weisheit. Und Gott will in all unserer Bedrängnis nicht, dass dies verborgen bleibt. Und dieser Weg bringt aber auch den ganzen Trost und die Freude mit sich, die unser Führer uns so freundlich zufließen lässt. Da steht im 2. Korinther Kapitel 1, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Und der erste Petrusbrief sagt, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Und der Kolosserbrief ruft uns zu, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Wir tragen, und hier sollten wir gedanklich öfters innehalten, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umher. Das heißt, wir werden in vielerlei Hinsicht wieder und wieder in den Tod gegeben. Das betrifft zum Beispiel unsere Ehre und unsere Selbsthilfe. Wir sehen keine Lösung, wir haben kein Licht, obwohl er uns andauernd umgibt von allen Seiten. Aber das alles geschieht eben darum, dass dadurch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. So sagt es unser Text. Und wie ein goldener Faden zieht sich das durch die Bibel zu sehen an den 13 Jahren, die Josef im Gefängnis gesessen ist, böse, verleumdet. Und als intensive Draufgabe gab es dann noch die verlorene Hoffnung auf Befreiung durch den vergesslichen, eigensinnigen Mundschenk. Oder auch bei Daniel, nicht nur in der Löwengrube und vor allem bei Hiob. Geschwister, vergesst und fürchtet die Draufgaben nicht. Sie kommen. Wenn es schwer wird, dann kommt immer noch etwas dazu. Das ist zu erwarten. Das ist Gottes Absicht mit den Seinen. Er trägt uns dabei aber treu durch. Viele Dinge und Situationen scheinen so unerwartet, so ungerecht. Gläubige rechnen anfangs nicht damit. Und doch, es kommt. Punkt genau. Einen Tag und eine Nacht auf dem offenen Meer treiben? Was dünkt einen Apostel Gottes da wohl? Was geht da vor in ihm, dem Treibgut, all die Stunden über? Gott macht Paulus zum Schauspiel vor der Welt, den Engeln und den Menschen. Das nimmt kein Ende im Neuen Testament und darüber hinaus in der Geschichte der Gemeinde. Wenn zum Beispiel ein John Bunyan, der 12 Jahre lang jeden Tag das Gefängnis verlassen hätte können, wenn er nur das Predigen aus Gottes Wort unterlassen hätte, wenn eine Marie Durand 35 Jahre in einem feuchten Gefängnis in der Camargue geblieben ist, obwohl sie sofort freigekommen wäre, wenn sie ihrem Gott abgesagt hätte und zum Katholizismus konvertiert wäre, dann ist das der Königsweg. Da lädt ein Hofacker, dieser so gesegnete Prediger, an der Wand seines Zimmers und bitte Gott, spann aus, Herr, bitte, spann aus. Er hat als 30-Jähriger Beine wie ein Elefant von der Wassersucht und geht in diesem Alter an seinem Leiden heim zum Herrn. Alle jene, deren die Welt nicht wert war, wie das Wort sagt, die gefoltert wurden, zersägt, zerschnitten, in finsteren, nassen, kalten Verliesen schmachteten, die dabei aber festhielten an ihm, in seiner Kraft, sich festkrallten an seinem Saum, sie wurden zum Schauspiel Gottes vor der Welt, den Engeln und den Menschen. Ja, die Welt und die Menschen auf ihr. Sie haben sie vor Augen, vor der Türe, diese von Gott geliebten, verachteten, die zu unterst gekehrten, die Unedlen, diese Verfolgten, diese Verrückten, die immer noch an Christus festhalten. Sie können ja nicht anders. Und wenn die Welt diese nicht hören will, was ihr Wort, ihr Wandel und ihr Leidensweg predigt, dann nützen den Menschen auch die besten theologischen Erkenntnisse nichts. Warum merken wir uns wohl relativ leicht deren Namen, wenn wir sie einmal in Verbindung mit ihren Leiden vernommen haben? Weil Gottes Wort im Raum stehen geblieben ist. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht, auf meine Magd, auf Jesu Bruder? Diese alle sind ein Schauspiel geworden auf dem Königsweg, dem Lamme nach. Und dieser Weg gibt Gott Recht und ruft neue Pilger in seine Spur. Der Hauptmann unter dem Kreuz, der wurde überwältigt vom göttlichen Schauspiel. Paulus selber wurde nicht mehr losgelassen vom Leben, Reden und Sterben des Stephanus, den Gott ihm gesetzt hatte zum Zeugnis. Und was Paulus später im Heiligen Geist als Apostel schreiben und predigen durfte, das steht immer wieder im Zusammenhang mit der letzten Rede des Stephanus. Der Welt zum Schauspiel, zum Denkmal geworden, aber unvergesslich eingeprägt. Als Same ins Herz des Paulus gesät, auch wenn er an jenem Tag noch gefallen hat, dem Tod des Stephanus. Der Königsweg, du, bist du bereit? Wie ist es mit dir? Eine provokante Frage, hat Gott dich jemals gefragt, wie es dir ergeht? Das tun doch nur die Menschen. Oh ja, Gott ist auch bei alledem voll Mitleid und Erbarmen, so steht es in Jakobus 5,11, in Epheser 2,4 und an anderen Stellen. Ihm, dem Vater der Barmherzigkeit, ihm, dem Gott alles Trostes, mangelt es niemals an hilfreicher Zuneigung. Auch wenn er eine Zeit lang schweigt. Doch gerade dann erfreue dich und hoffe weiter auf ihn. Daran findet er Gefallen. Das will er zeigen. Und so steht in Jesaja 50, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechts? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Denn er alleine hat dein Leben in der Hand. Er alleine hilft aus vom Tod und von jeglicher anderen Bedrängnis, zum Unterschied von Menschen. Uns ist geholfen. Sind wir doch in Christus vor Gott. Das ist unsere Stellung. El Shaddai. Er ist der für alles Genügende, wie Asaph es ausdrücken durfte im berühmt bekannten Psalm 73. Gott genügt. Nur gut ist er. Da steht im Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und David war in diesem Punkt so geübt durch seine Drangsale, dass er im Heiligen Geist ausgerufen hat, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Und David erkannte darin den sofortigen Zusammenhang, in der Angst zu wandeln, mitten in der Angst und genau darin und eben deshalb Gottes Gegenwart und Hilfe, um sich zu wissen. Für das Gotteskind, das von Christus durch Leiden zur Herrlichkeit geführt wird, gilt also, ist die Angst da, die Enge, die Bedrängnis, dann ist Gott da, just dann. An anderer Stelle schreibt David dazu auch, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Und wir wissen, wer der Engel des Herrn ist. Es ist der, der viele Brüder zur Herrlichkeit führt. So eingebettet in diesem Bewusstsein können wir uns getrost wieder dem Königsweg zuwenden. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der Gott immer wieder einmal die unkluge Frage gestellt hat, warum denn gerade die treuesten Geschwister mitunter so schwer leiden, krank werden, Probleme haben, noch und noch. An dieser Sicht irrt die menschliche Logik auch bei Gotteskindern ja bisweilen lange herum. Und deswegen wird uns mit der Zeit unter anderem der 73. Psalm ja so geläufig und so lieb. Man möchte als Mensch ja doch meinen, Gott belohne doch die offensichtliche Hingabe und Treue seines Kindes mit einer guten körperlichen und einer starken mentalen Konstitution für den weiteren Dienst. Weit gefehlt. Ob im eigenen Umfeld oder auch historisch betrachtet, man stößt immer wieder auf die Tatsache, dass die Nachfolge in Kürze auf den Leidensweg führt, dass uns jede Stütze genommen wird, damit Gott allein uns bleibt. Sonst würde der Mensch ja in sich wieder erstarken. Er selber würde wachsen. Christus aber würde abnehmen in unserem Leben. Das Gegenteil des Erwarteten passiert also von Gott her, liebevoll angemessen und auf den Einzelnen zugeschnitten. Dort, wo Gott sagt, dieser ist mein lieber Sohn, dort findet sich die größte Tiefe, der unterste Weg und damit die größte Herrlichkeit. Wir finden das Prinzip bei allen wiedergeborenen Gläubigen deutlich wieder. Zum Beispiel, wo der Herr dem erschreckten Ananias aufträgt, zu Paulus zu gehen in Damaskus, wo er sagt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Jahre später kommt dieser Paulus zu der Folgerung, je intensiver die Aufgabe, desto tiefer der Ausgangspunkt, die Basis des Dienstes. Wie er sagt, ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt. Ja, so ist es. Alles Hohe wird erniedrigt und das Niedrige erhöht werden bei denen, die in Christus sind. Alle Stärke, alle vermeintliche Stärke wird in den Söhnen, die zur Herrlichkeit geführt werden, verwandelt in Schwachheit, damit der Christus in ihnen sein Leben offenbaren kann, zum Wohlgefallen des Vaters. Alle Unabhängigkeit wird umgewandelt in absolute Abhängigkeit von ihm. Warum? Weil wir in Christus vor Gott stehen, weil Christus unser Leben ist, weil da all unser eigenes nur stören kann, wenn der Vater uns in Christus ansieht und annimmt. Die Herrlichkeit, zu der wir geführt werden von dem, der durch Leiden vollendet wurde, diese Herrlichkeit darf nicht getrübt sein durch unseren Eigensinn, durch unsere angelernte Frömmigkeit, durch unsere Erkenntnis, durch unsere Theologie, auch nicht durch ein ungestörtes Freizeit- und Hobbychristentum unsererseits, dessen Reste Gott ausmerzen muss durch Bedrängnisse und Leiden. Wird deshalb eines Gotteskinds eigene Höhe, Gesundheit, Stärke und Kraft abgebaut, dann kommt Christi Leben zur Geltung. Aus gutem Grund geht Gott bei uns jahrzehntelang so vor. Dieser Weg, der ist heilsam und gut, weil dabei das Herz festgemacht wird in Christus. Sehen wir das doch von der Ewigkeit her, was Gott wichtig ist, was bleibt. Also treten wir hinzu, wie Hebräer 12 uns auffordert, darum richtet wieder auf die schlaffgewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Hier auf Erden haben wir dieses, unser Leben, als Zeitspanne Gottes Willen in die Tat umzusetzen, in unserem Herzen. Sehen wir das doch nüchtern und richtig. Dann sieht Hiobs schweres Leiden auf einmal anders aus. Dann sieht der Bruder, der körperlich da niederliegt, aber in Christus Freude und Fülle hat, ganz anders aus. Worte, menschliche Worte, auch gute Argumente und rhetorische Beweisführungen, die richten nichts aus. Zum Unterschied von Gottes Wort und Gottes Umsetzung auf dem untersten Weg, den ein Gotteskind gehen darf. Darum, wenn es in die Tiefe geht, freue dich, du Gotteskind. So führt Christus, der die Himmel und die Leiden und Versuchungen durchschritten hat, seine Brüder zur Herrlichkeit. Gott hat ein intensives Verlangen. Wonach? Nach Wahrheit im Innersten. Er will Christus allein haben in dir. Den Rest, den baut er ab. Wohl dem, der sich hier nicht sträubt und sich dem nicht entzieht, der nicht schon beim Betreten des Weges zurückweicht, sondern sich in der Kraft Christi von Gott vorzeigen lässt in seiner Niedrigkeit. Wohl dem, der zum heilsamen Schauspiel Gottes geworden ist für die Welt, für die Engel und für die Menschen. Wo immer er uns durchführt, was immer uns begegnet, auch wenn Gesundheit und Familie und vieles andere nicht mehr nach unserem Ideal gestaltet sind, das sollen sie sehen und hören, jene, die noch jünger werden in unserem neuen Leben. Jesus allein. Der Königsweg, durch Leiden von Jesus zur Herrlichkeit geführt. Heben wir unsere Augen vertrauensvoll auf, auch im tiefen, dunklen Tränental. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Amen. Amen.